vereinfacht ausgedrückt, ich setze eine mediterrane Ernährung um und im Vergleich zu anderen, die das nicht tun, ist die Mortalität, die Sterblichkeitsrate geringer. Und das Gleiche gilt für das Krebsrisiko. Am wichtigsten ist, dass ich konsequent mit dabei bleibe. Und ich kann wirklich in den Jahren hinweg das Risiko aller großen Erkrankungsgruppen und dann auch Todesursachen, die damit in Verbindung stehen, deutlich reduzieren.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Wenn gesund essen ein Urlaubsfoto hätte, ich glaube, es sehe ungefähr so aus. Olivenöl glänzt in der warmen Sonne. Tomaten duften herrlich frisch. Dazu Fang frischer Fisch aus dem Meer. Vielleicht Bohnen, einige frische Kräuter dazu. Herrlich. Mediterrane Ernährung, das klingt schon nach Sommerlaune, ist aber vor allem eins, ein wissenschaftlich gut untersuchtes Essmuster. Warum wirkt es so stark positiv auf unser Herz, auf Blutzucker, Darmflora und sogar auf unser Gehirn? Liegt es vielleicht am Olivenöl und seinen Polyphenolen? Haben wir hier bei den Health Nerds schon eine extra Folge zugemacht? Oder liegt es an den guten Ballaststoffen aus Hülsenfrüchten und Vollkorn? Liegt es am Omega-3 aus dem Fisch oder einfach an der Summe aus allem? Wir werfen heute einen wissenschaftlichen und auch ganz pragmatisch-praktischen Blick auf die mediterrane Ernährung. Wir wollen Mythos von Mechanismus trennen. Wir übersetzen euch die Studiendaten in den konkreten Alltag und wir zeigen, wie ihr mit einfachen Hebeln und Sofortmaßnahmen einfach starten könnt. Keine Dogmen, kein Kalorienzählen, kein harter Cut. Ab sofort müsst ihr das und das machen, sondern ein flexibles Muster, das Spaß macht, das lecker schmeckt und das am Ende unglaublich positive Effekte auf eure Gesundheit hat. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Mein Lieber, herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, bevor wir gleich mal über mediterrane Ernährung sprechen und uns das genauer anschauen, wie mediterran ist denn deine Ernährung? Du bist doch hier unser Hero, du bist doch unser Supervorbild. Auch wenn du ganz klar mal sagst, ich mache längst nicht alles richtig, aber trotzdem, wie mediterran ist denn deine Ernährung?
Ich versuche es. Ich glaube, wenn wir gleich im Detail drauf eingehen, gibt es einige Elemente, die in meinem Alltag durchaus eine Rolle spielen. Von Pflanzenbetonen, viel Gemüse, viel Obst. Natürlich auch die passenden Fettquellen und auch Fischquellen. Olivenöl steht vorne mit dabei. Und sicherlich auch so, was so Mahlzeitenfrequenz angeht. Und da versuche ich natürlich auch darauf zu achten, Reduktion von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln. Weil das ist natürlich im Umkehrschluss auch etwas, was Teil der mediterranen Ernährung ist, dass es nicht Teil davon ist.
Okay, also ein tolles Thema. Und ich bin sicher, wir werden heute bei unserer Community einige Aha-Momente auslösen und vielleicht auch den einen oder anderen dazu motivieren, das wirklich mal auszuprobieren. Gleich nochmal vorweggeschickt, wir sprechen hier von der mediterranen Diät, so ist der Fachbegriff, so findet man auch Literatur dazu. Mit Diät, das müssen wir hier immer nochmal betonen, versteht man im Amerikanischen, wo das ursprünglich herkommt, nicht die Diät im deutschen Sinne, also das, sagen wir mal, Kalorienzählen, das Umstellen der Ernährung auf mit dem Ziel abnehmen zu wollen, sondern Diet im Amerikanischen ist einfach die Ernährung, die Ernährungsform, ja, also wie ich mich täglich ernähre. Und das ist so ein bisschen immer das Missverständnis. Deswegen, wenn wir hier von mediterraner Diät sprechen oder von mediterraner Ernährung oder Essgewohnheit, meint es im Grunde das Gleiche. Ja? Es geht also nicht darum, dass man das machen soll, um abzunehmen, wobei, und das ist auch wissenschaftlich untersucht, auch das ist ein Fakt. Natürlich hat diese Form der Ernährung eben auch Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel, damit auch auf unseren Fetthaushalt, auf unser Gewicht am Ende. Und deswegen kann es durchaus ein Werkzeug sein für dauerhaftes Abnehmen oder eben dauerhaft im perfekten Shape sein, so wie unser Körper im besten Fall biologisch zusammengesetzt sein sollte. So, jetzt wollen wir also mal gucken, Matthias. Mediterrane Diät oder die mediterrane Ernährungsform, was ist das genau? Wie definierst du als Wissenschaftler diesen Begriff?
Also ich wiederhole das an der Stelle nochmal, dass es keine einzelne, also kein Diätplan ist. Und was ich eigentlich sinnvoller finde, ist zu beschreiben als traditionelles, das ist auch ein wichtiger Aspekt, Ess- und Lebensstilmuster. Da führe ich nochmal Dinge mit zusammen. Und ich betone besonders das Thema Essmuster oder Essensstil, weil Essen in der Logik auch mehr ist als nur, in Anführungsstrichen, Ernährung. Also das, was wir aus den Ernährungswissenschaften kennen, so die Bestandteile sind gut, weil sie gut sind, sondern das Ess- und Essverhalten, das integriert logischerweise auch andere Themen von Zubereitungsformen in der Gesellschaft zusammen zu sein und ähnlichem. So, das heißt, wir reden über ein traditionelles Muster, was wir in Regionen finden, gerade so im Bereich des Mittelmeers. Ja, und dann können wir das runterbrechen, gerade so im Bereich des Mittelmeers. Es ist von der UNESCO auch, also die mediterrane Ernährung als immaterielles Kulturerbe mit beschrieben. Also nur um nochmal dieses Traditionelle mit aufzugreifen. Und wir finden das in Kroatien, Zypern, Griechenland, Italien, Marokko, Portugal, Spanien. So, das heißt, wir haben etwas Kulturelles, Traditionelles auf der einen Seite, wenn wir über mediterrane Ernährung und wie gesagt, ich würde die Lebensweise mit integrieren, zu sprechen. Und dann haben wir natürlich, wenn wir spezifisch auf Ernährungsbestandteile schauen, auch einige Kernelemente, die, wo es gerne drauf runtergebrochen wird, wo man sagt, okay, das ist das, wo ich doch am ehesten drauf achten sollte.
Also das ist aber ein wichtiger Hinweis. Also es geht im Kern eigentlich eben nicht nur um die Ernährung als solches, wenngleich sie natürlich ein wichtiger, wichtiger Baustein in diesem ganzen Konzept ist. Aber es geht eben auch darum, wie leben die Leute in diesen Regionen? Wie gehen sie miteinander um? Wie sind sie organisiert? Was haben sie für ein Sozialleben? Was haben sie für einen Glauben? Was haben sie für klimatische Bedingungen? Wie schlafen sie? Und so weiter. Also es sind viele, viele Dinge, die damit reinspielen, die eben, und das ist auch wissenschaftlich belegt, dafür sorgen, dass Menschen in diesen Regionen besonders alt und vor allem besonders gesund alt werden. Über diese Blue Zones haben wir auch schon gesprochen. Aber es ist eben so, Menschen, die sich an diese Ernährungsform halten, die das mediterrane Leben wirklich auch leben, wie es eben schon in der Tradition seit vielen, vielen Hunderten oder Tausend Jahren gelebt wird, dass die eine vergleichbar höhere Lebenserwartung haben als wir in der nicht mediterranen westlichen Welt.
Ja, lass mich nur einen Punkt, damit wir es nicht zu sehr miteinander vermischen. Mediterrane Ernährung oder das, was wir dann auch in wissenschaftlichen Untersuchungen haben, ne? Ich habe es jetzt erstmal ein bisschen breiter gefächert, da sprechen wir schon von einem konkreten Ernährungsmuster und wir dürfen es nicht unmittelbar gleichsetzen mit ddem Thema der Blue Zones, was du gerade eben schon mit angesprochen hast, wo wir quasi regionale Cluster haben, wo wir Langlebigkeit vermehrt haben, wo es auch andere Regionen gibt. Aber natürlich ist der Zusammenhang unter Umständen da und ich würde die auch nochmal, um das ein bisschen rauszunehmen, weil sonst könnte man sagen, okay, ja, okay, mediterrane Lebensweise heißt dann am Ende wieder mal alles. Sondern was ich mit Lebensweise meinte, ist natürlich alles rund um, was sich um Ernährung und Essverhalten mit ausprägt. So, das heißt Zubereitung, selbst zuzubereiten, mit anderen zusammen, es selbst auch anzubauen. So, das gehört für mich eher mit dazu. Dass natürlich Schlaf und Glauben und so weiter auch eine Rolle mit dabei spielen, keine Frage. Aber wir können schon, wenn wir uns die Datenlage anschauen, über die mediterrane Ernährung runterbrechen und sagen, okay, hier haben wir gesundheitliche Vorteile, wenn es umgesetzt wird.
Spannend. So, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen schauen, was sind denn die Kernelemente, wenn wir vor allem eben auf die mediterrane Ernährung schauen. Also woraus im Kern setzt sich diese Ernährungsform zusammen?
Also wir haben im ersten Schritt oder auch das, was ein ganz wesentlicher Punkt ist, eine pflanzenbetonte Ernährung. Und da sprechen wir von sehr viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkorn, Getreide, aber unterschiedliche. Ne? Und natürlich Abwechslung, die hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Es gibt Schätzungen zufolge, wenn wir drauf schauen, wie viele unterschiedliche Lebensmittel gehören eigentlich in die mediterrane Ernährung rein, sprechen wir von 2300 unterschiedlichen Lebensmitteln und Pflanzen und Kräutern und alles, was mit dazugehört. So, wir haben schon häufiger über Vielfalt gesprochen. Das ist dann natürlich Vielfalt.
Lass uns mal, Matthias, nur, dass wir es einordnen können. Durchschnittsmitteleuropäer hier aus dem deutschsprachigen Raum. Wie vielfältig ernähren wir uns? Und jetzt lassen wir mal die Vielfalt, was Tiefkühlpizza, Burger und Lasagne aus dem Ofen angeht, mal weg. Aber
wir
wie vielfältig
über,
ist in unserer?
Wir reden nicht über Fake Food. Und das ist der andere Teil ist, wenn wir in der, das, was wir ja eher sehen in der westlichen Ernährung, dass der Anteil an ultra hochverarbeiteten Lebensmitteln so stark ansteigt, dass die Basis der Lebensmittelauswahl natürlich sehr gering ist. Das ist seit der landwirtschaftlichen Revolution vor 30.000 Jahren, wo wir also angefangen haben, wo der Weizen angefangen hat, den Menschen zu domestizieren. weil domestizieren heißt in ein Haus bringen. Ja, und das heißt, am Ende des Tages, das hat der Weizen mit uns geschafft. Sondern die Auswahl der Lebensmittel begann dort schon. Ne? Es wurde dann angebaut, Weizen oder Kartoffeln oder Reis oder Gerste oder Mais. In dem Spektrum spielt sich das Ganze ab. Und die Basis eines auch ultra hochverarbeiteten Lebensmittels kann man es nicht ganz pauschal sagen, weil wir wissen, wir haben über die Kriterien dazu auch gesprochen, auch was Zusatzstoffe und Ähnliches angeht, aber die Basis ist dann häufig immer wieder das gleiche Lebensmittel. Du hast es so schön mit der Pizza gerade eben gesagt, oder wenn Menschen sagen, hä, ich esse ganz vielfältig, heute sind es Spaghetti mit Tomatensauce und morgen sind es Penne mit Arrabbiata, so, und ihr versteht, was ich meine. Wir haben dann am Ende eine sehr geringe Auswahl, von daher ist Vielfalt hier ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, die Vielfalt haben wir vor allem bei der E-Nummernangabe auf der Rückseite der verarbeiteten Lebensmittel. Da haben wir eine hohe Vielfalt, das muss man leider sagen. Also, Kernelemente, Matthias, lass uns nochmal schauen. Was ist Teil dieser guten mediterranen Ernährung?
Also das Pflanzenbetonte hatte ich jetzt gerade schon gesagt, die Vielfalt, die mit dazu gehört, da gehören natürlich auch mit dazu auch Nüsse und Samen. Und auch hier, gleiches Thema, Samen nicht im Überkonsum, sondern in einer vielfältigen Ernährung. Dann ist ein ganz wichtiges Element die Hauptfettquelle, und das hast du eingangs auch schon mal erwähnt, die kommt hauptsächlich aus Olivenöl, und zwar aus kaltgepresstem extra nativem Olivenöl, also aus der Erstpressung heraus sehr viel Olivenöl. So, die Standardempfehlung liegt schon bei 20 Milliliter pro Tag, um das kardiovaskuläre Risiko zu senken. Es sind in der mediterranen Ernährung, um es mal sehr konkret zu machen, circa 4 Esslöffel pro Tag. Jetzt muss man ein bisschen auf den Esslöffel schauen, kann man nochmal, also mindestens mal diese 20 Milliliter sollten es wahrscheinlich sein.
Und da muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil manche Leute, und mir geht es genauso, denken, naja, ich mache mir einen Salat und mache da ein bisschen Olivenöl drüber, oder ich mache mir aufgeschnittene Tomaten und mache Olivenöl drüber. Am Ende ist natürlich die Frage, wie viel von dem Olivenöl bleibt dann im Töpfchen unten drin und kommt dann in den Abfluss, und wie viel esse ich wirklich? Also ich weiß, auch Freunde, die im Mittelmeerraum leben, in Italien, die würden das Olivenöl, was da unten in dem Tellerchen sozusagen drin ist, nie weggießen oder so. Die würden das immer trinken oder mit einem Löffel auslöffeln oder mit einem Stück Brot irgendwie noch aufsaugen und dann essen. Also die 4 Esslöffel, die du gerade empfohlen hast, die sollten aber auch tatsächlich konsumiert werden und nicht nur über irgendwas drüber gegeben werden, wovon dann 2/3 wegkommen.
Genau. Okay. Und wir verlassen hier, dann erwähne ich das an der Stelle auch gerade noch, wir verlassen hier jetzt das Thema, ich muss irgendwie Kalorien zählen oder sowas. Es gehört letztendlich mit dazu. Und es geht eben genau darum, ein Ernährungs-Ess- und Lebensstilmuster in seinen Alltag zu integrieren, oder in den Regionen ist es eben so vorhanden, dass sich darüber weniger Gedanken gemacht werden muss. Und das ist ja das Spannende, dass wir nachher sagen, okay, da ist ein Lebensstilmuster, was nachweislich zu mehr Gesundheit führt oder auch weniger Erkrankung führt. So, dann, ich bleibe bei den Kernelementen nochmal mit dabei, gehört der regelmäßige Fisch- und Meeresfrüchtekonsum mit dazu. Man spricht hier gerne auch von moderat, das ist immer so in der Definition ein bisschen schwammiger, aber so im Regelfall zwischen 2 bis 3, vielleicht auch 4 Fischmahlzeiten, Fisch- und Meeresfrüchtemahlzeiten pro Woche. Dann gehört auch mit dazu ein moderater, dann bleiben wir bei dem Begriff, moderater Konsum von fermentierten Milchprodukten, also beispielsweise Joghurt oder Käse, und sehr wenig rotes oder verarbeitetes Fleisch und auch Süßwaren. Das gehört einfach nicht mit dazu. So, und jetzt komme ich von den Lebensmittelbestandteilen weiter zu dem, was sonst mit dazugehört. Essen in der Gesellschaft. Wir haben die Saisonalität. Wir haben das Lokale, vielleicht auch selbst angebaute. Und das gehört definitiv ganz eng zusammen. Ernährung und Bewegung. So, das heißt, wir haben ein hohes Pensum an Alltagsbewegung. Das ist gar nicht als Sport gemeint. Aber das können wir natürlich sowohl die Bewegung vor dem Essen oder einen Spaziergang nach dem Essen oder grundsätzlich erstmal Bewegungen im Alltag integriert zu haben, gehört auf jeden Fall auch mit dazu und würde ich hier schon eher auch in das Essens-Lebensstilmuster mit reinziehen. Nicht grundsätzlich, ne? Wir könnten natürlich auch wieder sagen, ja klar, Bewegung ist sinnvoll, aber es gehört zu dieser mediterranen Ernährung oder Lebensweise mit dazu. Und dann finden wir jetzt rein auf die Lebensmittel bezogen, gibt es auch so mediterrane Ernährungspyramiden, wo das gerne zusammengefasst wird. Und ganz oben steht dann häufig noch etwas, und dazu haben wir auch schon häufiger gesprochen, das ist dann nämlich Rotwein als Thema. Wir haben da natürlich eine größere Doppelfolge zu gemacht, wo wir uns mit dem Thema Alkohol auseinandergesetzt haben und insbesondere natürlich mit dem Glas Rotwein. Und hier hat es quasi mit seinen Ursprung. Und wir haben das ja ein bisschen aufgedrüsselt. Wo kam es her? Was waren die Ideen? Was sind die potenziellen Mechanismen? Welche Bestandteile im Rotwein sind da spannend? Resveratrol hier nochmal mit zu erwähnen. Mhm. Und dann wird ein gesundheitlicher positiver Effekt quasi damit assoziiert. Und die Trinkmenge des Rotweins in der mediterranen Ernährung kann unter Umständen schon jeden Tag ein Gläschen ausmachen. Also 5 bis 7 Gläschen, 0,1, 0,2 würden quasi mit dazugehören.
Pro Woche.
Wir können da gerne nochmal drauf eingehen. Wir hatten das ja auch schon mal mit aufgelöst. Wenn wir jetzt die Elemente sehen, wissen wir, es kann nicht das Resveratrol für sich alleine sein und schon gar nicht, dass es nur der Rotwein ist. Und in der Ernährung gibt es halt so viele andere Aspekte, die mit berücksichtigt werden, dass quasi ein indirekter positiver Effekt durch den Rotweinkonsum mit entsteht, dadurch, dass ich auch viele andere Sachen weglasse und dass es gesellschaftlich ist und dass es nicht der Überkonsum ist, aber das vielleicht tendenziell spannender zu sehen wäre, was wäre, wenn das wegfallen würde nochmal? Was würde dann mit der Gesundheit passieren?
Ja. Also es ist Teil dieses Gläschen Rotwein ist Teil bei vielen in dieser mediterranen Ernährung. Und wir können euch die Folgen zum Thema ein Glas Rotwein am Tag gut für die Gesundheit Fragezeichen gerne nochmal empfehlen. Wir haben eine Doppelfolge gemacht mit Pro und Contra, wo wir also einmal die Pro-Argumente und einmal das, was dagegen spricht, uns wissenschaftlich angeschaut haben. Kurz zusammengefasst kann man sagen, man müsste, ich glaube, es waren an die 100 Flaschen Rotwein am Tag trinken, um die Menge an Resveratrol in den Körper zu bekommen, ja, die wirklich einen wissenschaftlich belegbaren positiven Effekt hat. Und deswegen ist das nicht die gute Alternative. Aber, und das finde ich spannend, du hast es gerade nur so kurz angerissen, dieses Gesellige, dieses Gemeinsame mit Freunden, mit der Familie, sich ein Gläschen Rotwein gönnen, es genießen, das kann mehr positiven Effekt vielleicht haben als die winzige Menge Resveratrol.
Genau, aber wie so oft ist das in der Komplexität und der Wechselwirkung unterschiedlicher Organsysteme und sozialer Strukturen natürlich schwierig zu erforschen. So, was wir sagen können, ist dieses klare Runterbrechen, ein Glas Rotwein sorgt für x Jahre mehr Leben oder weniger Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das können wir verwerfen. Aber wenn wir es uns mal das Leben, wie es gelebt wird, vorstellen, und dann soll es nicht darum gehen, gönnen im Sinne von, ah, super, jetzt habe ich mir einmal gegönnt und dann mache ich die doppelte Dosierung, sondern es gehört letztendlich mit dazu. Das heißt, wie wirkt sich das auf mein Stresssystem, auf mein Miteinander auf die Regulation meines Immunsystems und ergeben sich dadurch positive Aspekte? Ob es dafür dann wirklich den Rotwein braucht, das wird schwierig sein, dann zu differenzieren. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, was wäre, wenn dieses Element wegfallen würde? Aber würde es vielleicht dann auch zu anderen sozialen Interaktionen führen, die wir so nicht mitbestimmen könnten? So, am Ende gehört es irgendwo mit rein, aber es muss nicht der zwingende Punkt sein, zu sagen, okay, hier konsumierst du das auf jeden Fall. Es muss mit auf dem Plan mit dabei stehen. Wenn wir es ganz konkret zusammenfassen, haben wir bei den Lebensmitteln die Besonderheiten, die Fettqualität vor irgendeinem Fettsparzwang. Ja, wir haben die Hauptquelle im Fett über das extra native Olivenöl mit dabei. Das ist reich an Ölsäure, das ist reich an Polyphenolen. Wir haben noch Nüsse und Samen mit dabei, um ergänzend weitere ungesättigte Fettsäuren mit hinzuzunehmen. Und wir bleiben bei den ungesättigten Fettsäuren und haben die mehrfach ungesättigten Fettsäuren in Fisch und Meeresfrüchten. Dann haben wir das Pflanzenbetonte. Da reden wir wieder über Ballaststoffe und viel Faserstoffe. Wie gesagt, 2300 unterschiedliche Pflanzen, Kräuter und alles, was in der Ernährung mit dazugehört, über Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkorn. Wir haben viel Ballaststoffe, dazu haben wir schon mal gesprochen, damit einen positiven Effekt auf den Darm. Wir haben nachweislich, logischerweise auch qualitativ eine höhere Mikronährstoffdichte und die Polyphenole, die in den unterschiedlichen Lebensmitteln auch wieder vorhanden sind und reduzieren die oder verwenden eine moderate Menge an tierischen Lebensmitteln. Fisch ist regelmäßig mit dabei, Geflügel, Eier werden moderat konsumiert, aber eben rotes und verarbeitetes Fleisch ist eher selten, gehört nicht mit dazu. Und dann haben wir noch die fermentierten Milchprodukte mit dabei, aber in moderaten Mengen. So, und das sind letztendlich die ernährungsbezogenen Bestandteile, worum es sich dann eigentlich ganz häufig dreht. Und dann kann man in die einzelnen Teile reingehen und sagen, okay, welchen positiven Effekt können wir damit unter Umständen erzeugen?
Spannend. Also, ich habe mir hier notiert, Fette, Haken dran, verstanden. Gute Fette, qualitativ gute Fette, Olivenöl, Nüsse, Samen. Wenn wir auf Omega-3-Fette schauen, also auch Fisch, Ballaststoffe, Polyphenole hast du genannt, die große Vielfalt im Gemüse. Lass uns noch einmal gucken, auch, ich habe eingangs ja auch gesagt, Beeren, Obst ist ein wichtiger Bestandteil. Wie sieht's aus mit antioxidativen Wirkstoffen?
Gehören logischerweise mit dazu. Also ob nun aus Beeren, ob wir über Flavonoide sprechen, sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien, direkt, indirekt, was man auch immer nehmen würde, gehört logischerweise bei dieser großen Auswahl mit dazu. Mhm. Und spannend bei diesem Fettthema, du hast es gerade schon mal mit angesprochen, wenn natürlich meine Hauptfettquelle einfach ungesättigte Fettsäuren aus Olivenöl sind. Und dann kommen noch ein paar andere, auch aus pflanzlichen Quellen, Omega-6 und Omega-3-Quellen mit dazu. Aber ich vermeide natürlich diesen Überkonsum von pflanzlichen Ölen, anderen pflanzlichen Ölen, die einen sehr hohen Omega-6-Gehalt haben. Ja, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Maiskeimöl, all das, was mich in ein Missverhältnis meines Fettsäurenprofils bringen würde. Und sorge für eine direkte Zufuhr der notwendigen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, nicht der Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure, die ich in Pflanzen finde, sondern direkte Verfügbarkeit von Eicosapentaen und Docosahexaensäure, also EPA und DHA aus Fisch- und Meeresfrüchten, und eine moderate Menge der Arachidonsäure aus anderen tierischen Quellen, etwas Fleisch vielleicht oder auch aus anderen tierischen Quellen, wo ich einen gewissen Teil mit dabei habe. Und dann gleicht sich das gut aus. Und das Missverhältnis, das sehen wir halt in der westlichen Ernährung, nicht nur die einseitige Auswahl, sondern das Missverhältnis im Fettsäurenprofil der Ernährung.
Und als letzten Punkt beim Thema, warum wirkt die mediterrane Ernährungsform, wieso funktioniert das in unserem Körper? Habe ich mir noch notiert, das Thema Proteine oder Proteinschiff, du hast es angerissen, weg von viel verarbeitetem, hochverarbeitetem Fleisch, Wurstwaren und so weiter, dem schönen Wiener Schnitzel, das wir natürlich alle lieben oder ich liebe es, aber wir sollten es eben nicht so oft und nicht so viel essen. Also der Shift hin zu mehr pflanzlichen Proteinquellen, zu mehr Proteinquellen aus dem Meer, Meeresfrüchte, Fisch und so weiter, auch ein wichtiges Kernelement der mediterranen Ernährung. Matthias, wir wollen auch unbedingt uns mal die Wissenschaft dahinter anschauen. Wir haben schon gesagt, es ist gut untersucht, es gibt viele Studien, es ist auch kein neues Thema, was jetzt irgendwie modern geworden ist, sondern es ist vielleicht ein Thema, was seit einigen Jahren ein größeres mediales Interesse hat, was auch gut ist, wie ich finde, aber es ist kein neues Thema. Lass uns einmal schauen in der wissenschaftlichen Auswertung dieser Ernährungsform und Beobachtung und Untersuchung. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, die man wirklich wissenschaftlich gut untersucht hat?
Du sagst, es ist nicht neuer. Das heißt, wir sprechen davon schon seit den 60er Jahren eigentlich über mediterrane Ernährung, dass es immer mal wieder aufkommt, okay, warum? Ne, dann kommen wir wieder die Verbindung, Langlebigkeit, aber auch die Rate, die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da haben wir genau diesen, die vielleicht auch fehlerhafte Interpretation, dass man sagt, okay, was finden wir in der mediterranen Ernährung? Ah, wir finden Rotwein. Und das war diesen Zirkel, den wir schon mal gelaufen sind, dass wir gesagt haben, ah, da wird Rotwein getrunken, dann muss das doch der entscheidende Punkt sein. So, es gibt, wie du richtig sagst, heutzutage natürlich auch nach wie vor viele Studien und auch randomisierte Studien, die durchgeführt worden sind, also randomisiert kontrollierte Studien, die durchgeführt worden sind, um beispielsweise Themen der Haupttodesursachen in unserer Gesellschaft eigentlich nochmal herauszufinden, ob wir hier irgendwelche Unterschiede erkennen. So, das heißt, kann ich mittels Ernährungs- und Lebens- und Essverhalten und Form, die, ganz wichtig, nicht nur 3 Wochen umgesetzt wird, sondern Teil meines Lebens ist. Du hast es eingangs so schön eben gesagt, Diät, nehmen wir aus dem Englischen, es ist Teil von mir, so findet es einfach statt. Ich muss mir auch gar keine großen Gedanken zu machen. Und da sehen wir definitiv auf die Haupttodesursache, wir haben schon häufiger dazu gesprochen, weltweit, woran sterben die meisten Menschen? Es sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gefolgt von Krebserkrankungen, aber natürlich alles, was mit Veränderung auch des Blut- und Blutfließeigenschaften einhergeht, also auch sowas wie Schlaganfälle und ähnliches. Und da gibt es, also wenn wir jetzt die Predimed-Studie, das ist so eine, die relativ bekannt ist aus 2013, größere randomisierte kontrollierte Studie mit über 7000 Teilnehmenden, wo nachgewiesen werden konnte, dass durch die mediterrane Ernährung eine Reduktion des Schlaganfallsrisikos um 40% bei Hochrisikopatienten nachgewiesen werden konnte. Also wenn ich das quasi mit umsetze. Und das Spannende ist, weil so viel schon daran geforscht worden ist, gibt es natürlich verschiedene auch Meta-Analysen. Das heißt, wir haben verschiedene randomisierte klinische Studien, die gemacht worden sind. Und es wird die werden zusammengetragen und dann wird nochmal gesamt drauf geschaut. Und eine Meta-Analyse beispielsweise, die auch nochmal die Vorteile der mediterranen Ernährung für die Reduktion von kardiovaskulären Ereignissen gezeigt hat, für die Reduktion von Brustkrebsrisiko und stoffwechselseitig Reduktion des Typ-2-Diabetes. Und weil es so viel dazu gibt und auch schon so viele Meta-Analysen gibt, gibt es auch solche sogenannte Umbrella, also wie so Regenschirm-Meta-Analysen. Da sind dann ganz viele zusammengefasst. Und auch hier finden wir viele Vorteile, insbesondere bezogen auf Blutdruck, Glukose, Lipidstoffwechsel, also alles Triglyceride in der Blutbahn, Cholesterinstoffwechsel, der mit beeinflusst wird, die Funktionsweise des HDLs, der Leberstoffwechsel und dann kardiovaskuläre Ereignisse. Und sehr spannend ist, wenn wir so auf Langzeitdatenlage eben mitschauen, dass man wirklich sagen kann, die Gesamtmortalität, die kann wirklich dadurch reduziert werden. Wir haben da eine robuste Evidenz zu, eine robuste Beweislage, dass die Gesamtmortalität, ob nun kardiovaskuläre Erkrankungen, koronare Herzkrankheit, Myokardinfarkt, also Herzinfarkte, Gesamtkrebs, neurodegenerative Erkrankungen, wirklich mit reduziert werden können.
Also viele, viele positive Effekte. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie kriege ich das in meinen Alltag integriert? Wir haben schon gesagt, es ist keine Ernährungsform, die Dogmen oder Zwänge auferlegen will. Aber natürlich muss man schon etwas ändern, wenn man etwas ändern will. Ja, und deswegen lass uns doch mal ganz konkret überlegen, Matthias, und ein paar Tipps geben. Wie kann ich in meine Ernährung, die ich momentan vielleicht habe, egal wie sie aussehen mag, wie kann ich Elemente dieser mediterranen Ernährung Stück für Stück integrieren, ohne gleich radikal von heute auf morgen alles zu ändern? Was könntest du als Tipp geben? Wie würdest du vorgehen?
Also, lass uns mit dem Einfachsten starten. Häufiger ist für viele Menschen einfacher, anstatt etwas rauszunehmen oder wegzunehmen, etwas mit zu ergänzen. Ja? So, das heißt, bevor man vielleicht sagt, also es ist jetzt das, worüber wir gerade sprechen, jetzt auch nicht das ultimative neue Wissen, sondern jetzt eher das Praktische wird eher der Punkt sein, was uns dazu führt, uns der mediterranen Ernährung und Lebensweise anzunähern. So, niemand von uns wird von heute auf morgen mit einer ultrahochverarbeiteten Lebensmittelauswahl, einseitigen Lebensmittelauswahl, hoher Mahlzeitenfrequenz, viele pflanzliche Öle, viele tierische Lebensmittel, wird das nicht sofort umkehren können. Aber so eine Möglichkeit wäre beispielsweise die Ergänzung von etwas. Und da würde ich auf jeden Fall erstmal auf Olivenöl eingehen. Ja? Extra natives Olivenöl als zentrale Fettquelle zu verwenden und unter Umständen, das könnte man dann machen, auszutauschen. Der erste Schritt ist ergänzen. Und wir haben eben gesagt, 20 Milliliter pro Tag, baut die mit ein. Selbst wenn sie jetzt erstmal on top sind, und jetzt gibt es natürlich Kritiker, die sagen würden, ja, aber 20 Milliliter sind, also pro Milliliter oder pro Gramm umgerechnet, hat es 9 Kilokalorien. Das ist ja ganz schön viel Zusatzenergie, da nehme ich doch zu. Mhm. Okay, wir fangen damit an. Olivenöl wird ergänzt und dann könnte man noch anfangen, es mit zu ersetzen. Und der nächste Schritt könnte sein, auch die Ergänzung. Dann behalte deine ultra hochverarbeiteten Lebensmittel bei, wenn es nicht anders geht, und ergänze eine weitere pflanzliche Komponente. Eine Gemüse, eine Obstkomponente, eine Hülsenfrüchte, Vollkornkomponente. Versuche, das bestehende Lebensmittel vielfältiger zu machen. Und das geht ja unter Umständen schnell. Also ich kann ja trotzdem ein Fertiggericht machen und noch ein Gemüse kurz in den Ofen geben oder kurz anbraten oder auch roh dazu snacken. Also das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Das wären so erste Schritte dorthin. Und jetzt der wichtige Punkt ist, dann regelmäßig zu gestalten. Dann kann man natürlich anfangen und sagen, okay, worauf sollte ich eher den Fokus legen? Also wenn ich die Wahl habe, kann ich erstmal meine Lebensmittelauswahl erweitern, mehr Gemüse mit einbauen. Gemüse ist jetzt schon mal, und Obst, auch Obst am Ende der Mahlzeit, gehört jetzt schon immer mit dazu. Dann haben wir auch einfach mehr an Ballaststoffen mit dabei. Und dann könnte ich ergänzen, vielleicht noch ein paar tierische Lebensmittel und mache hier auch den Shift. So, das heißt, wenn ich sonst viel rotes Fleisch und Wurstwaren esse, ersetze ich das eben mit Fisch und Meeresfrüchten beispielsweise oder Geflügel oder Eiern oder Milchprodukten, die fermentiert sind. Wenn ich Milchprodukte esse, nehme ich eben nicht den gesüßten Joghurt, sondern wirklich einer moderaten Menge einen Naturjoghurt beispielsweise und hätte den mit integriert. Und so kann ich das langsam drehen. Und dann kann ich weitermachen, beispielsweise mit Getränken, dass man Dinge verbannt, die letztendlich nicht mit in eine Ernährung gehören. Das heißt natürlich gesüßte Getränke. Wir müssen uns nochmal im Klaren darüber werden, dass in der westlichen Ernährung die Hauptzufuhr von Zucker über Getränke stattfindet. So, und im Idealfall ich wirklich eine Veränderung habe, auch keine mit Zuckerersatzstoffen versetzten Getränke zu nehmen, sondern wirklich Wasser zu nehmen, ungesüßte Tees mit einzubauen, Kaffee kann man auch noch mit einbauen, aber eben nicht zusätzlich noch mit einer Milchkomponente oder Milchersatzkomponente. Mhm. Und den Alkoholkonsum würde ich im Idealfall eher empfehlen, rauszulassen. Und das ist die nächste Veränderung. Wenn man sagt, okay, ich trinke Alkohol, ja, dann macht es vielleicht mehr Sinn, statt hohem Bierkonsum sich dann wirklich umzukehren und zu sagen, okay, dann nehmen wir halt ein Glas Rotwein stattdessen. So, das heißt, dann nehme ich nicht so viel weg. Und so kann ich es meines Erachtens Stück für Stück gut aufbauen. Und das Frische, das Regionale, das Saisonale, das ist natürlich in unseren Breiten auch manchmal ein bisschen schwierig, gar keine Frage. Aber das Selbstzubereiten, und das ist, wo ich selbst, das ist mein großes Manko auch, wo ich eher sagen würde, da müsste ich viel mehr noch mitmachen, aber ich weiß, wie viel Spaß es macht, gemeinsam auch Dinge zuzubereiten. Und das gehört zum gesamten Verdauungsprozess einfach mit dazu. Und da würde ich auch für motivieren, Dinge und Rezepte auszuprobieren und zu testen und zu schauen, wie funktioniert das. Ich bin schon mehr mit Ernährung und Essen beschäftigt. Ich habe die soziale Komponente mit dabei. Ich glaube, dann hat man viele der Elemente schon mal mit integriert, ohne es radikal umzustellen. Das führe ich eine Weile durch und dann ist man relativ zügig, glaube ich, in der mediterranen Ernährung unterwegs.
Super pragmatische und praktische Tipps von Matthias, unserem Gesundheitswissenschaftler. Wenn ich, Matthias, das jetzt so wie von dir beschrieben durchziehe, wenn ich damit anfange, ich ergänze erst, dann tausche ich aus, ich shifte so allmählich in diese mediterrane Ernährung.
Ja.
Jetzt mache ich das 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen. Was sind Effekte, die ich beobachten kann? Worauf sollte ich achten? Was kann ich wahrnehmen? Schon vielleicht nach den ersten Tagen, nach den ersten Wochen?
Ja, lass es doch mal durchgehen, weil das natürlich wie so oft ich nenne es auch mal in der westlichen Medizin, natürlich gesucht wird von, das ist der reduktionistisch betrachtet der einzelne kleine Mechanismus und dann setzen wir das um. Aber wir sehen natürlich Veränderungen. Das heißt, wenn mediterrane Ernährung umgesetzt wird, dann sehen wir so nach 4 Wochen sicherlich schon Veränderungen, wenn es um das Thema Blutzucker-Insulinstoffwechsel geht. Ja, eine Verbesserung der Insulinsensitivität und stabilere Blutzuckerwerte oder auch niedrigere nüchtern Blutzuckerwerte. Warum entsteht das? Es ist relativ simpel. Ich habe ja viele Elemente dann in der mediterranen Ernährung nicht mit dabei. Ne? Also beispielsweise hohe Mengen an Zucker. Ich habe viele Ballaststoffe, die verhindern, dass der Blutzuckerspiegel zu stark ansteigen kann. Und wenn ich das natürlich regelmäßig mit einsetze, dann muss auch weniger Insulin ausgeschüttet werden und der Körper fängt wieder an, sensitiver darauf zu reagieren. Andere Auswirkung, relativ klar, auch schon nach 4 Wochen belegbar, Auswirkungen auf den Blutdruck. Ja, wir haben eine leichte Reduktion des Blutdrucks, gerade wer damit zu tun hat. Ein Thema über die Ernährung durch eine erhöhte Kaliumzufuhr. Wir haben weniger Salz, weil weniger ultrahochverarbeitete Lebensmittel und wir haben die Polyphenole beispielsweise aus dem Olivenöl. Wir haben nach 4 Wochen sehr deutlich auch schon Auswirkungen auf beispielsweise die Darmflora. Es gibt durch die hohe Auswahl an unterschiedlichen Lebensmitteln, und ich habe die Zahl schon häufiger genannt, 30 unterschiedliche Lebensmittel aus dem Bereich Gemüse, Obst pro Woche, unterschiedliche, erhöht nachweislich die Diversität der Bakterien im Darm. Und durch diese Erhöhung der Diversität und die Auswirkungen auf die Darmflora können die Bakterien wieder besser arbeiten. Die produzieren dann bestimmte Metaboliten, sogenannte kurzkettige Fettsäuren. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den pH-Wert im Darm, sondern dient als Botenstoff zur Kommunikation mit unserem Gehirn. So, und subjektiv lässt sich feststellen, weniger Heißhunger, mehr Sättigungsgefühl, oft auch mehr Energie. So, und das wären die Elemente, die sich darüber umstellen lassen würden, nach 4 Wochen. Wenn du willst, kann ich weitermachen, mal mit 8 Wochen, 12 Wochen.
Ja, unbedingt. Also ja. Es ist ja toll schon, dass man schon nach einem relativ kurzen Zeitraum so viele Dinge beobachten kann. Klar. Lass uns weiter den Blick in die Zukunft werfen. Was sind Effekte, die dann eintreten?
So, nach 8 Wochen nehmen wir mehr Einfluss. Ne? Wir haben hier gerade sowas, Blutzucker-Insulinstoffwechsel, das reagiert relativ gut. Aber was ist so ein anderes großes Thema, ist alles rund um den Cholesterinstoffwechsel, Lipidstoffwechsel, Triglyceridstoffwechsel. Und wir beeinflussen das Lipidprofil. Das ist so eine, es gibt Kollegen, die gerne von einer selbsterfüllenden Prophezeiung sprechen, dass wenn ich den Pflanzenstoffanteil natürlich so stark erhöhe, mein LDL auch sinken wird. So, und das LDL-Cholesterin, das Low-Density-Lipoprotein, Wie wird das nochmal gebildet oder produziert? Es wird gebildet in dem Moment, wo die Leber beauftragt wird, nicht nur Cholesterin zu produzieren, sondern mehr Triglyceride. Das heißt immer dann, wenn genügend Energie zur Verfügung steht und viel Insulin ausgeschüttet worden ist. So, das haben wir jetzt in den ersten 4 Wochen schon mit reduziert. Und so nach 8 Wochen pendelt sich dieses LDL ein. Ich weiß, LDL ist nicht der alleinige Faktor, wenn es um das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Atherosklerose geht. Natürlich kann man hier nochmal spezifisch auf ApoB und Lipoprotein A schauen. Aber die Gesamtmenge sinkt, die Funktionsweise des HDLs, des High-Density-Lipoproteins, die verbessert sich. Und ich habe am Ende eine Auswirkung hier auf den Triglycerid, aber eben auch auf den Cholesterinstoffwechsel. So, dann die nächsten messbaren Parameter finden wir eher im Bereich von Entzündungsparametern. Und jetzt kann ich Teile dieser mediterranen Ernährung, es gibt viele, die jetzt sagen würden, die mediterrane Ernährung klingt ja fast wie eine artgerechte Ernährung. Ja, wahrhaftig. Das sind natürlich Elemente mit dabei und ein paar andere gehören an manchen Stellen vielleicht nicht mit dazu, Hülsenfrüchte, Vollkorn, aber Vielfalt ist halt so ein übergeordnetes Thema. Und dann könnte ich in den Pott noch reinmachen, mediterran artgerechte Ernährung, antientzündliche Ernährung. Und logischerweise habe ich durch die Auswahl der Lebensmittel und den Antioxidantien und der veränderten Mahlzeitenfrequenz und weniger Entzündung im Darm messbare Effekte auf Entzündungsmarker wie den CRP, das C-reaktive Protein oder Interleukin 6, also so ein proentzündlicher Marker, der häufig auch so vor sich hin wabert bei chronischen Entzündungen. So, dann geht es weiter im Leberstoffwechsel. Das intrahepatische Fett, also das, wenn wir von Leberverfettung sprechen, reduziert und zwar deutlich reduziert werden kann. Das macht natürlich Sinn. Nicht, weil ich jetzt, jetzt können viele sagen, ich soll doch so viel Olivenöl essen. Ja, aber guckt mal, was alles an anderen Fettquellen und Überenergiekonsum, also so hochkalorischen Lebensmittel, alles wegfällt. Weniger Insulinausschüttung heißt weniger Fettproduktion in der Leber. Weniger Fettproduktion in der Leber heißt auch, dass weniger abgespeichert wird. Das heißt, ich kann hier auch einen Effekt auf den Leberstoffwechsel haben und Leberverfettung mit reduzieren. Das ist der Grund, warum das an so vielen Punkten, ob ihr nun beim Kardiologen sitzt oder beim Gastroenterologen oder beim Stoffwechselarzt, Endokrinologen oder wo auch immer, ganz häufig gesagt wird, so mediterrane Ernährung ist schon eine gute Richtung, die man einschlagen kann. Sondern da beginnt das nach 8 Wochen. Und dazu gibt es Untersuchungen. Ich bin trotzdem der Befürworter, wenn wir jetzt weitergehen und sagen, okay, dann habe ich es jetzt 8 Wochen durchgesetzt, jetzt gehen wir auf 3 Monate weiter, dass wirklich der Stoffwechsel sich anfängt, längerfristig zu stabilisieren. Da, wo wir vorher mal einen Einfluss nach 4 Wochen auf den Insulin, auf die Insulinsensitivität haben, wird sich jetzt auswirken auf meinen Langzeitblutzuckerwert, den HbA1c. Der wird sich messbar verbessern. Das hängt einfach mit der Zeit zusammen, wie lange es braucht, bis die roten Blutkörperchen und das Hämoglobin neu gebildet worden ist. So, dann wird sich die Endothelfunktion verbessern. Die Arteriensteifigkeit wird sinken. Wir können atherosklerotische Veränderungen nicht per se komplett rückgängig machen, aber man kann sie zumindest stoppen. Eine gewisse Tendenz gibt es vielleicht auch. Wir haben das Thema der Blutdruckreduktion. Da gibt es aus Meta-Analysen auch Daten, dass quasi wirklich nach 12 Wochen Umsetzung im Mittel sich der systolische, also der obere Blutdruckwert, um 5 mm Hg reduziert. Und das tut es grundsätzlich beim Thema der Gewichtsreduktion eigentlich auch. Aber da sehen wir wirklich Effekte. Und es geht es natürlich weiter, zum Beispiel auch auf einer psychischen Ebene, wenn es um geringere depressive Neigung beispielsweise geht. Und jetzt habe ich noch nicht dazu gesprochen, dass wenn wir uns in dem Lebensmittelfeld aufhalten, sich durchaus etwas auch mit dem Gewicht einstellen kann. Ja, leichte Gewichtsreduktion, nicht als Hauptthema. Oder auch als Hauptfokusthema, aber ich zähle eben keine Kalorien und ich mache das nicht, indem ich sage, okay, nur dieses Lebensmittel und damit bilanziere ich mir das, sondern ich habe natürlich durch ein verändertes Sättigungsverhalten, durch eine bessere Insulinsensitivität, stoffwechselseitig Auswirkungen und esse volumenmäßig mehr Pflanzenstoffe und dann habe ich hier unter Umständen auch einen gewissen Effekt auf Gewicht und Gewichtsreduktion, ganz nachhaltig.
Also, Matthias, du hast es jetzt sehr präzise beschrieben, was nach einigen Tagen, einigen Wochen, einigen Monaten passiert. Es ist auch sehr komplex, was da in unserem Körper tatsächlich passiert. Und es ist nachvollziehbar, dass eben manche Dinge auch eine gewisse Zeit brauchen, um sich wirklich umzustellen, um auch wirklich einen Shift hinzubekommen. Lass uns mal diese 3 Monate noch weiter expanden. Also lass uns wirklich mal schauen auf einen längeren Zeitraum, wenn ich das über Jahre so mache. Genau. Und mich über Jahre so ernähre, was passiert mit meinem Körper?
Ja. Jetzt kommt nämlich das Spannende und das auch das Thema, weil es so gut untersucht ist. Und wir müssen uns jetzt nicht zu viele Gedanken machen, ob es jetzt nur das Olivenöl oder das Glas Rotwein wäre, sondern die Gesamtheit daraus, was wir in der Lebensweise, in der mediterranen Ernährung beschrieben haben, dass wir, wenn wir wirklich auf Jahre blicken, dann wirklich auch in der Datenlage wissen, die Diabetes-Inzidenz beispielsweise, also dass ich an Diabetes erkranke, reduziert sich um bis zu 30% bei Risikogruppen. Kardiovaskuläre Ereignisse, hatte ich auch schon gesagt, 30% weniger Herzinfarkte, Schlaganfälle. Reduktion, ein geringeres Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder kognitive Einbußen, die mit stattfinden. Und wenn ich wirklich das auf Jahrzehnte betrachte, und das ist ja der entscheidende Punkt, und da war eben deine Verbindung, glaube ich, auch in Richtung der Blue Zones, dass man dann wirklich sieht, okay, eine Veränderung der Gesamtmortalität. Also kurz gesagt, vereinfacht ausgedrückt, ich setze eine mediterrane Ernährung um. Und im Vergleich zu anderen, die das nicht tun, ist die Mortalität, die Sterblichkeitsrate geringer. Und das Gleiche gilt für das Krebsrisiko, was reduziert werden kann. Insbesondere für, das macht relativ viel Sinn, kolorektal, also alles so Dickdarm und Krebserkrankungen im Dickdarm, was ja sehr, sehr häufig ist, weil wir das Problem im Darm haben und wir ernähren uns und ernähren den Darm mit den vielen Ballaststoffen und Faserstoffen, aber eben auch Brustkrebs und Prostatakarzinome. Und wenn ich das, diese Übertragung zu diesen Blue Zones nehme, dann ist die mediterrane Ernährung unterm Strich das, wo ich mich im Großen und Ganzen dran orientieren kann, wenn ich wirklich mit Blick auf Langlebigkeit schauen möchte. Da würde ich den Fokus am ehesten drauflegen. Und nochmal, am wichtigsten ist, dass ich konsequent mit dabei bleibe. Und ich kann wirklich in den Jahren hinweg das Risiko aller großen Erkrankungsgruppen und dann auch Todesursachen, die damit in Verbindung stehen, deutlich reduzieren.
Die mediterrane Diät oder die mediterrane Ernährung, kein Trend, sondern, wie wir jetzt nochmal gehört haben von Matthias, ein stabiles, ein wissenschaftlich belegtes Essmuster. Mehr Gemüse und Hülsenfrüchte, Vollkorn, Fisch, Nüsse und das alles getragen im besten Fall von nativem Olivenöl. Kleine Hebel mit einer großen Wirkung. Ich fasse es nochmal roughly zusammen. Bessere Blutfette, stabilerer Blutzucker, weniger Entzündungen im Körper, oft auch ein niedrigerer Blutdruck und auch auf unser Gewicht hat diese Ernährungsform einen positiven Effekt. Der Körper pendelt sich im besten Fall bei seinem individuellen Idealgewicht ein. So, und was diese Effekte am Ende für Auswirkungen haben auf Krankheitsbilder, auf chronische Krankheiten, auf Zivilisationskrankheiten, Matthias hat Diabetes angesprochen, Herz-Kreislauf-Krankheiten und so weiter. Das könnt ihr euch alle selber natürlich vorstellen. Wie gehen wir das Ganze an? Am besten pragmatisch. Also nicht sofort alles ändern, sondern, und das finde ich ein super Tipp, erstmal ergänzen. Erstmal zusätzlich zu meinem alltäglichen Ernährungsmuster etwas dazunehmen. 20 Gramm Olivenöl, 30 Gramm Nüsse am Tag, vielleicht 1 bis 2 Hülsenfrucht-Mahlzeiten pro Woche, mehr Fisch statt Wurst. Und das fangen wir einfach mal an. 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen. Und du wirst den Unterschied feststellen. Ihr habt Fragen zur mediterranen Diät, dann schickt sie uns gerne rüber. Am einfachsten geht das über die Spotify-App auf eurem Handy. Da könnt ihr hier unter die Podcast-Folge einfach in die Kommentare eure Fragen posten. Und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, podcast@artgerecht.com, oder ihr schickt uns eine Direct-Message bei Instagram oder Facebook über die offiziellen Accounts von Artgerecht. Heute in einer Woche, nächsten Donnerstag, da liefern wir euch hier bei den Health Nerds in der Sprechstunde Antworten auf eure ganz konkreten Fragen. Matthias Baum, es hat wieder großen Spaß gemacht. Ich sage herzlichen Dank, viel gelernt, viele Aha-Momente gehabt und richtig Bock auf ein schönes Olivenöl. Das werde ich mir heute definitiv erstmal organisieren. Also herzlichen Dank. Leute, bleibt alle schön gesund und bis nächsten Donnerstag.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.